Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Und das sind heute unsere Themen. Der ehemalige amerikanische Notenbankchef Alan Greenspan bezeichnet die gegenwärtige Finanzmarktkrise als Finanztsunami. Und in Washington hat er jetzt gesagt, ich habe mich geirrt. Der Ölpreis ist tief, zu tief für die OPEC-Länder. Sie wollen daher wieder einmal den Ölhahn etwas zudrehen. Die zukünftigen Strompreise sind heute im Bundeshaus Thema am runden Tisch. Mitreden darf aber nur, wer konkreten Einfluss auf die Preisgestaltung hat. Einen guten Tag wünsche ich Ihnen. Es gab Zeiten, da hielt nicht nur die amerikanische Finanzwirtschaft den Atem an, wenn sich Alan Greenspan vernehmen ließ. Während fast 20 Jahren stand er der US-Notenbank vor und war damit faktisch einer der mächtigsten Männer der Wirtschaftswelt. Dann ging Greenspan in Pension, dann brach die Finanzkrise los und um Greenspan wurde es ziemlich ruhig. Bis gestern. Da ist er im amerikanischen Parlament aufgetreten und hat dort seine Sicht der Dinge dargelegt. Und Alan Greenspan hat bei dieser Gelegenheit auch zum ersten Mal Fehleinschätzungen eingeräumt. Max Ackermann.
Alan Greenspan ist bekannt für mehrdeutige Aussagen. Gestern aber sprach das Orakel von Washington Klartext.
We are in the midst of a once-in-a-century credit tsunami.
Der Jahrhundert-Finanztsunami werde auch die reale Wirtschaft beeinträchtigen. Greenspan befürchtet vor allem einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Given the financial damage to date, I cannot see how we can avoid a significant rise in layoffs and unemployment.
Kritiker werfen Alan Greenspan vor, in seiner Amtszeit zu sehr auf eine Tiefzinspolitik gesetzt und blind dem freien Markt vertraut zu haben. In dieser Hinsicht tönte der langjährige Notenbankchef gestern erstmals leise Selbstkritik an.
Those of us who have looked to the self-interest of lending institutions to protect shareholders' equity, myself especially, are in a state of shocked disbelief.
Er und alle, die geglaubt hätten, dass die Finanzinstitutionen schon aus Eigennutz ihre Aktionäre besser schützen würden, seien heute fassungslos und schockiert.
Wir bleiben bei der Wirtschaft und wenden uns jetzt nach Asien. Kurt Grünenfelder.
Mitte März wollen auch die asiatischen Staaten China, Japan und Südkorea bei einem Gipfeltreffen darüber beraten, mit welchen gemeinsamen Schritten sie der Finanzkrise begegnen könnten. Die asiatischen Aktienmärkte haben heute die freundlichen Vorgaben der US-Börse nicht mitgenommen. Weil der japanische Yen gegenüber dem Dollar sehr hoch steht, drückt es auf die Gewinnerwartungen der japanischen Exportindustrien. Vor allem an den Börsen in Korea und Japan ist es heute deshalb zum eigentlichen Ausverkauf gekommen. Die aktuellen Daten von Thomson Reuters. In Tokio schloss der Nikkei-Index bei 7.649 Punkten minus 9,6%. In New York schloss der Dow Jones-Index bei 8.691 Punkten plus 2,0%. Der Dollar wird zu einem Franken 16,63 gehandelt, der Euro zu einem Franken 49,07 beziehungsweise zu einem Dollar 27,81. Die Schweizer Nationalbank schreibt wieder schwarze Zahlen. Dank dem steigenden Goldpreis und dem teureren Dollar verbucht die SNB für das dritte Quartal einen Gewinn von 2,5 Milliarden Franken. Es ist der erste Gewinn in diesem Jahr. In den ersten beiden Quartalen musste die Nationalbank wegen des teuren Frankens noch Milliardenverluste verbuchen. Über 9 Monate gerechnet ergibt sich deshalb ein Verlust von knapp 900 Millionen Franken.
Nicht nur die Finanz- und Bankenlandschaft hat sich in den letzten Monaten verändert, auch der Ölpreis hat sich bewegt. Nach unten. Im Sommer kostete Rohöl noch rekordhohe $150, jetzt ist der Preis um über die Hälfte gesunken. Gut für die Käufer, schlecht für die erdölexportierenden Länder. Diese wollen die Fördermenge nun drosseln. Um wie viel, das soll heute in Wien am OPEC-Sitz entschieden werden. Die Frage daher an Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein. Ist der sinkende Ölpreis für die OPEC der einzige Grund, nun weniger Öl fördern zu wollen?
Zumindest indirekt. Die erdölfördernden Länder haben realisiert, dass die Märkte sozusagen überversorgt sind. In den vergangenen Jahren lief die Wirtschaft weltweit auf Hochtouren. Es wurde viel Öl auf den Markt gepumpt. Doch nun hat man Angst vor einer Rezession. Die Industrie braucht weniger Öl. Und weil es immer noch etwas viel auf dem Markt hat, drückt das auf den Preis und der sinkt. Natürlich fürchten die erdölfördernden Länder jetzt um ihre Einnahmen. Sie wollen einen hohen und stabilen Preis und deswegen die geplante Senkung der Fördermenge.
Wenn der Wirtschaftsmotor schon stottert, würden höhere Ölpreise, und das beabsichtigt ja die OPEC, die Wirtschaft nicht noch weiter abbremsen.
Grundsätzlich ist das tatsächlich zu befürchten, doch Staaten wie Iran oder Nigeria, beides OPEC-Mitglieder, denen sind die Rezessionsängste eigentlich egal. Sie wollen vor allem ihre Einkommen sichern, vor allem das eher arme Land Nigeria ist darauf angewiesen. Anders sieht es bei Saudi-Arabien aus. Die Saudis befürchten dieses Szenario der Rezession und wollen deswegen eben die Fördermenge nicht zu drastisch senken. Man muss allerdings sehen, die Saudis sind Verbündete der USA und die Amerikaner haben natürlich darauf signalisiert, dass sie einen höheren Ölpreis in der jetzigen Zeit nicht wirklich wollen.
Wie groß sind die Auswirkungen, wenn die OPEC den Ölhahn nun wirklich leicht zudreht?
Nun, man geht davon aus, dass die Ölmenge um 5% täglich reduziert werden könnte. Im Moment liegt die Menge bei 30 Millionen Fass täglich. Diese 5%, das ist eine eher bescheidene Kürzung. Es ist weniger, als der Iran fordert, aber so viel, wie ungefähr die Saudis eben akzeptieren würden heute in Wien an der Sitzung. Insgesamt macht sich das aber längst nicht mehr so stark bemerkbar wie früher, denn die Macht dieser Organisation schwindet zusehends, vor allem weil auch neue Produzenten auf den Markt gekommen sind, Norwegen, Brasilien oder eben Russland.
Falls die Fördermenge gedrosselt wird, wann wird das spürbar?
So schnell nicht. Es könnte also dauern, nicht nur weil die OPEC-Länder auf Zeit spielen können, es ist vor allem auch eine Frage der praktischen Umsetzung. Es braucht schlicht Zeit, die Fördermenge und die technischen Installationen so zu drosseln, dass man das schneller machen könnte. Das ist nicht von heute auf morgen umsetzbar. Also könnte die Heizperiode und der Winter bei uns längst vorbei sein, wenn sich die Drosselung auf dem Markt wirklich bemerkbar machen wird.
Informationen von Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein. Während die Bevölkerung in den Ländern Amerikas, Europas und Ostasiens seit Wochen von der Finanzkrise und ihren Folgen für die reale Wirtschaft in Bann gehalten wird, sehen sich die Menschen im Gazastreifen mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Denn im Gazastreifen ist die medizinische Versorgung praktisch zusammengebrochen. Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, schweben zahllose schwerkranke Patienten in Lebensgefahr. Irin Meyer berichtet.
Hunderte Kinder im Gazastreifen, die an zystischer Fibrose leiden, bekommen laut IKRK seit einer Woche keine Medikamente mehr. Dabei sind diese schwerkranken Patienten täglich auf medizinische Versorgung angewiesen. Ähnlich schlimm beschreibt IKRK-Sprecherin Katharina Ritz in Jerusalem die Lage von Krebs- und Herzpatienten in Gaza. Praktisch sei die Einfuhr von Medikamenten in den Gazastreifen zum Erliegen gekommen. Viele Schwerkranke schweben deshalb in Lebensgefahr. Mehrere Gründe haben zu dieser schlimmen Situation geführt. Seit der Blockade des Gazastreifens dürfen nur ausgewählte schwerkranke palästinensische Patienten zur Behandlung nach Israel, Jordanien oder Ägypten ausreisen. Im September gewährte Israel nur noch 300 Schwerkranken die Ausreise. Das sind halb so viel wie in den Monaten zuvor. Der innerpalästinensische Streit zwischen Gaza und Ramallah verschärft die Lage außerdem dramatisch. Das IKRK sagt, es sei zu einem Stillstand der Zusammenarbeit zwischen der Hamas im Gazastreifen und der Palästinenserbehörde von Präsident Abbas im besetzten Westjordanland gekommen. Die Spitäler im Gazastreifen sind auch durch einen seit 2 Monaten andauernden Streik des medizinischen Personals gelähmt. Das IKRK fordert von den zerstrittenen Palästinensern Notmaßnahmen, um die Lage zu entschärfen, und von Israel die erleichterte Einfuhr von Medikamenten und medizinischen Geräten.
Sie hören heute Morgen. So hatten sich Wirtschaft und private Konsumenten die Liberalisierung des Strommarkts nicht vorgestellt. Statt billiger soll die Elektrizität per 1. Januar 2009 um bis ein Viertel teurer werden. Seit dies Ende August bekannt wurde, hagelt es Beschwerden, Proteste, politische Vorstöße. Für heute Vormittag hat Bundesrat Leuenberger nun Vertreter der Kantone und Gemeinden sowie der Elektrizitätswirtschaft zu einer Aussprache eingeladen. Das erklärte Ziel des Treffens, die Preiserhöhungen möglichst zu dämpfen. Thomas Akola.
Konsumentenorganisationen und Anhänger von alternativer Energie bleiben heute vor der Tür. Am Tisch bei Bundesrat Leuenberger sitzen Vertreter der Kreise, die direkt und indirekt Einfluss auf den Strompreis haben, so ein Sprecher des Departementes. Sie sollen ihren Spielraum nutzen. Denn eine Änderung des Stromversorgungsgesetzes liegt kurzfristig nicht drin. Aber Kantone und Gemeinden könnten etwa nochmals über ihre erhöhten Abgaben und Konzessionsgebühren nachdenken. Und die Strombranche könnte freiwillige Maßnahmen ergreifen. Die Elektrizitätswerke hatten am Dienstag zusammen mit dem Wirtschaftsdachverband Economie Suisse bereits ihre Vorstellungen von Sofortmaßnahmen skizziert. So soll der Bundesrat rasch festlegen, wie bestehende Stromnetze zu bewerten sind. Das zielt auf Abschreibungen, die in den Preiserhöhungen eingebaut wurden. Weiter soll das Entgelt für den sogenannten Reservestrom, den die Netzgesellschaft Swissgrid bereithalten muss, tiefer angesetzt werden. 0,9 Rappen pro Kilowattstunde wollte die Swissgrid dafür bis jetzt verlangen. Und weniger Geld soll auch in die Förderung von alternativen Energiequellen fließen.
Vor dem Wetter nun noch eine Meldung vom Tennis, Kurt Grünenfelder.
An den Swiss Indoors in Basel hat Roger Federer im Achtelfinal den Finnen Jaakko Nieminen 7:6 und 7:6 geschlagen. Im Viertelfinal trifft er heute Abend auf den Italiener Simone Bolelli. Für den weiteren Schweizer Stefan Boli ist das Turnier zu Ende. Er verlor gegen den Argentinier Juan Martín del Potro in 2 Sätzen.
Und so wird das Wetter heute. Im Norden gibt es Hochnebel, der sich im Laufe des Tages zum Teil auflöst. Sonst ist es zeitweise sonnig. Im Süden ist es zunehmend freundlich. Im Norden bei 12, im Süden bei 17 Grad. Das war heute Morgen am Freitag. Die Redaktion stand unter der Leitung von Daniel Knoll. Am Mikrofon war Barbara Peter.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.